Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sprechen heute wieder über ein sehr spitzes Thema aus dem Thema New Work und zwar über das Thema Pay, also wie wird man bezahlt? Das ist, glaube ich, etwas, was ihr da draußen irgendwie alle kennt. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist nicht einfach zu verstehen. Jede Firma macht es ein bisschen anders. Und ja, wir haben in anderen Podcasts immer schon mal so ganz kurz darüber auch gesprochen. Es geht immer viel um Gerechtigkeit. Wie versteht man das? Wie geht eine Organisation damit um? Es gibt die gesellschaftlichen Thematiken, die dahinter stehen. Und ja, es gibt einfach ganz viele Modelle mittlerweile. Und ja, niemand sagt einem, was ist eigentlich das richtige Modell und was funktioniert besonders gut. Das muss jede Organisation für sich selbst herausfinden. Aber auch jede Person für sich selbst, wird man am Ende fair bezahlt oder nicht. Aber wir wollen heute mal so ein bisschen über so Formen sprechen und wie vor allem das Thema New Pay in das Thema New Work mit reinpasst. Und wie vor allem vielleicht einzelne Organisationen da draußen Vorreiter sind, was die so treiben und was die so machen und wie man das ganze Thema angehen kann. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Dazu habe ich wieder jemanden digital zugeschaltet, weil wir sind ein paar Kilometer auseinander. Ein Treffen war leider nicht möglich. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Sarah.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt.
Erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Warum bist du genau die Richtige, um über das Thema Gehalt zu sprechen?
Ja, ich rede ja immer über Gehalt. Das mache ich jetzt seit über 15 Jahren. Damals noch in der klassischen Vergütungsberatung. Das war mein Einstieg. Und mittlerweile seit über 5 Jahren mit dem Thema New Pay verbandelt. Sowohl, also auch selbst experimentell. Ne, am Anfang erstmal geschaut, was ist da eigentlich, was ich so noch nicht kannte. Herauszufinden, was Organisationen anders machen, aber auch, was Organisationen, die andere Arbeitsformen leben und praktizieren, warum die etwas anders machen. Und zusammen mit dem New Pay Collective sind wir auf eine Reise gegangen und nach 5 Jahren, würde ich sagen, habe ich eine Menge gesehen, habe selber eine Menge ausprobiert und bin eigentlich tagtäglich in dem Gespräch über Vergütung Neudenken in Organisationen mit diversen Backgrounds, mit diversen Zielen und Fragestellungen.
Gleich direkt eine harte Frage als Einstieg. Warum müssen wir es überhaupt neu denken?
Müssen wir es überhaupt? Also ich glaube, der Wunsch ist eigentlich da, es neu zu denken, weil wir, und das ist nicht neu, aber vielleicht sind wir mutiger und wollen eine Veränderung als Gesellschaft oder auch als Mitarbeitende, Arbeitnehmende. Wir müssen es vielleicht nicht denken, weil nichts funktioniert, was vorher gedacht war. Aber wir wollen was ändern, weil unser Selbstverständnis sich geändert hat. Wie wir miteinander arbeiten, in welchen Austausch wir gehen, was wir eigentlich erwarten von der Arbeit für uns selbst. Aber auch, klar, Digitalisierung, die veränderten, ich sag mal so Gesellschaftsebene, veränderte Verhaltensweisen. Das führt dazu, dass wir offener über Themen sprechen, dass wir mutiger sind und dass wir Sachen verstehen wollen. Und dann entscheiden wollen, weil wir mündig sind, machen wir das oder machen wir das nicht.
Ja, was wir machen, werden wir gleich mal in der Tiefe besprechen. Bevor wir dabei einsteigen, du hast eben schon unter verschiedenen Organisationsformen angesprochen, Dinge der oder Themen der Zusammenarbeit. Lass uns nochmal erstmal über das Thema New Work bzw. Modern Work sprechen. Was macht für dich so der Kern dahinter aus? Wie siehst du das Ganze auch in der heutigen Zeit? New Work ist ja jetzt auch gerade nichts Neues, wenn man an Friedrich Bergmann denkt. Der hat das schon vor ein paar Jahren ins Leben gerufen bzw. darüber gesprochen. Was ist gerade so für dich State of the Art bei dem Thema?
Du hast ja gleich in der Einleitung gesagt, dass wir ein paar Kilometer voneinander entfernt sind. Das habe ich jetzt noch unterschlagen. Ich lebe ja seit knapp 10 Jahren in Schweden, in Südschweden und bin gebürtige Deutsche. Das heißt, ich kenne Deutschland natürlich und bin auch weiterhin sehr stark mit Deutschland verbandelt, aber habe natürlich auch diesen lokalen Bezug, den skandinavischen Bezug und weiß auch, wie hier mit bestimmten Themen und Fragestellungen umgegangen wird. Von daher ist erstmal der Begriff New Work für mich ein sehr deutscher Begriff. Und auch der Umgang mit dem Thema ist auf eine gewisse Art und Weise irgendwie sehr typisch deutsch. Das heißt, es ist aus meiner Sicht von außen auch draufblickend schon recht intellektuell. Ne? Wir wollen das so wissenschaftsbezogen machen. Wir brauchen Eckpfeiler, wir brauchen ein Konzept oder vielleicht einen Leitfaden dafür, was ist es und was ist es nicht. Und viele Aspekte, die da drin enthalten sind, sind natürlich auch in diversen anderen Ländern zu sehen. In Skandinavien sind auch neue Arbeitsformen oder ein neuer Umgang bei der Arbeit mit Themen und Fragestellungen zu beobachten. Wird die Arbeitsweise an und für sich nicht so stark thematisiert. Ne? Deswegen gucke ich immer so ein bisschen auf das Thema New Work, auf diese deutsche Sicht da drauf. Und für mich ist das kein neuer Begriff mehr, sondern eigentlich etwas, was sich ja mittlerweile auch sehr gewandelt hat. Und wenn man überlegt, New Work, gibt es jetzt irgendwie eine alte Version und gibt es jetzt die aktuelle neue? Also für mich eigentlich etwas, was sich immer wieder weiterentwickelt. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir das sehr stark gesehen durch Corona, durch die Pandemie, wo einfach viele Sachen beschleunigt wurden. Gibt es jetzt wieder eine Rückkehr dazu oder gibt es auch wieder eine Weiterentwicklung der letzten Weiterentwicklung? Von daher ist New Work für mich einfach eine ständige Veränderung und eine ständige Anpassung und eher eigentlich ein Common Sense. Wenn ich drauf schaue, was brauchen wir denn heute gerade? Was ist denn gerade die technische Landschaft, auf der wir uns befinden? Vor einigen Jahren war es noch Kollaboration mit einfachen Arbeitsmitteln, weil wir irgendwie in der Cloud arbeiten. Jetzt haben wir auf einmal KI. Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Und statt sozusagen in Richtung richtig, falsch oder an und aus zu gehen, hat funktioniert, jetzt gehen wir wieder zurück und machen das Alte, was früher gut bewährt war, ist für mich eigentlich New Work, okay, wir haben das nächste Thema, wie gehen wir jetzt damit um? Eigentlich eine mutige Art, das Neue anzugehen. Und sei das jetzt die Frage, ob wir remote arbeiten oder doch im Büro, oder sei es die Frage, welche technischen Hilfsmittel wir benutzen oder welche Organisationsform gerade zu uns passt, es ist eigentlich der Blick nach vorne immer.
Es ist interessant, dass du sagst, das Thema New Work ist so ein typisch deutsches Thema, das wir so wissenschaftlich erschließen wollen. Ergibt Sinn, würde ich jetzt auch unterstreichen, jetzt wo du es so sagst. Was machen dann andere Länder, was machen die Skandinavier besser oder anders? Also sagen die gar nicht so, hey, das ist so ein Buzzword und wir müssen jetzt das und das und das machen. Wir haben ja auch sehr häufig so gerne diesen Trend, und damit meine ich jetzt gar nicht uns Deutschen allgemein, sondern eher die Welt, dass wir so ein bisschen auf Silicon Valley draufschauen und schauen, okay, was gibt es da gerade so für Trends, und das versuchen wir dann zu übernehmen. Da gab es auch diese Hypewelle mit dem Thema agil, da hat man immer so, wir sind jetzt ein agiles Unternehmen draufgeschrieben, obwohl man das im Kern vielleicht gar nicht wirklich war. Aber marketingtechnisch klang es halt super, fürs Employer Branding war es gut und natürlich auch für die Geschäftskundengewinnung war es sehr wichtig, weil man natürlich gesagt hat, hey, ich will nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die agil sind. Ist das Thema New Work da jetzt auch gerade so ein Buzzword, was so rumgeistert, aber die viele oder einige vielleicht gar nicht so verstehen und andere Länder oder einzelne Unternehmen das vielleicht einfach machen, also danach zu leben? Es ist ja letztlich auch ein Mindset dahinter, so zu arbeiten. Und es gibt ja gar nicht, wie du gesagt hast, schon diesen einen Aspekt, ich mache halt das eine und dann bin ich New Work, sondern es ist ja letztlich eine stetige Veränderung, in der ich mich bewege und immer eine Anpassung an meine aktuellen Gegebenheiten draußen. Was sind so die großen Unterschiede? Was denkst du?
Also das Thema Agilität ist vielleicht nochmal spezieller für sich. Also sehr globales Thema. Und ja, da gibt es natürlich immer so diese Wellen, ne, von, was weiß ich, Lean Management hin dann zu der agilen Weise etc. New Work, wenn ich jetzt mit Skandinavien das vergleiche, ich glaube, es ist einfach eine viel größere Akzeptanz, was zu verändern, auch im Kleinen. Und das fängt schon, ich bin ja Mutter von zwei Kindern, das fängt schon in der Schule an. Ne? Also zu meinem Erstaunen war mein Sohn, der heute in der 5. Klasse ist, am Anfang haben wir sehr viele neue Methoden im Schulwesen ausprobiert. Ich habe immer gesagt, mach dir keine Schreibübung. Naja, und dann war eigentlich von der Schulleitung, brauchen die eigentlich noch einen Stift und einen Zettel in ein paar Jahren? Oder machen wir nicht sowieso alles digital? Da war ich schockiert, weil ich dachte, altbewährte Methoden müssen wir nicht sofort muss man nicht sofort aufgeben. Und die Idee ist immer, wir müssen kontinuierlich umlernen, und das wird sozusagen schon mit in die Erziehung, aber auch in der Gesellschaft kennen wir das. Wir probieren es aus, wir haben Tools, digitale Tools als Bürger, Bürgerinnen, und wenn die nicht klappen, gibt es halt das nächste Tool. Da wird jetzt nicht so viel darum gekämpft, ob das überhaupt eingeführt werden soll oder nicht, ne? Sondern es wird einfach gemacht, wie wir uns ausprobieren, wir sind aufgeschlossen. Und jetzt meine ich als Bürger und jetzt nicht unbedingt als Arbeitnehmender, aber genau das sehe ich auch als in den Organisationen, die ganzen Themen mit KI aktuell. Es wird im Kleinen schon nahbar gemacht. Ah ja, wie könnte das in deiner Arbeit hilfreich sein? Und in Deutschland habe ich eher die Debatte am Anfang wahrgenommen, oh Gott, da könnten jetzt Verzerrungen sein, wenn jemand mit KI arbeitet und andere ohne, wie können wir jetzt Leistung messbar machen, in der Schule, in der Universität, beim Arbeitsplatz etc. Ist das fair, ist das gut, ist das datenrechtlich okay für uns? Also von daher sehe ich, dass wir hier viel mehr aufgeschlossen damit umgehen und uns auch verzeihen, wenn es nicht klappt. Also diese Idee, dass man scheitern kann oder dass man Fehler machen kann, ist, glaube ich, etwas, was völlig akzeptiert ist. Ist nicht schön, will man auch nicht, also will man vielleicht auch nicht künstlich herbeizaubern, aber es ist trotzdem akzeptiert und wir verzeihen uns, wenn etwas vielleicht nicht so umgesetzt werden konnte, wie wir es erhofft haben, weil sich auch Rahmenbedingungen geändert haben. Und ich glaube, New Work in aktuellen Zeiten hat nun mal was mit Geschwindigkeit und Komplexität zu tun. Und mit der Idee, kann das wirklich eine Person, der oder die vermeintliche Expertin, alles von Anfang an so erfassen, alle Risiken benennen, die ganzen Herausforderungen irgendwie umkreisen, um bloß irgendwie das beste Resultat zu erzielen? Oder müssen wir nicht ständig so ein Check-in haben? Sind wir noch auf der richtigen Spur? Nee, sind wir nicht mehr. Ist es jetzt besser oder schlechter? Okay, was müssen wir anpassen? Also hier nicht mit dem Zeigefinger, sondern, und ich will nicht sagen, dass es keine Zeigefinger gibt. Na, natürlich gibt es auch schlechte oder kritische Stimmen zwischendurch. Aber ich glaube, dass das Vertrauen, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen und wenn es nicht klappt, dass man sich auch verzeiht und sagt, okay, wem packen wir es jetzt gemeinsam an? Das würde ich sagen, ist eher so ein bisschen der skandinavische Weg.
Sehr, sehr interessant. Etwas, wo wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden können oder wo sich jede Organisation eine Scheibe abschneiden kann. Es ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man das schon von klein auf dann lernt in der Schule. Das ist hier in Deutschland ja leider nicht so, dass wir da so aufgeschlossen sind. Und man kommt natürlich schon aus diesem System so ein bisschen raus und ist dann vielleicht gar nicht so veränderungsbereit oder so aufgeschlossen. Es gibt sehr starre Regeln, es gibt meistens immer ein sehr starres Rahmenwerk, in dem man sich bewegt. Das ist im Studium ja mittlerweile auch so, durch den Bachelor und den Master. Ich weiß, ich hatte eigentlich gar keine Freiheiten im Bachelor. Ich hatte ein einziges Wahlpflichtfach auf 3 Jahre. Das hat nichts mit Flexibilität oder Individualität in irgendeiner Form zu tun, sondern wir haben im Endeffekt alle das Gleiche gemacht und am Ende gab es 3 Wahlpflichtfächer auf 100 Leute. Also gab es jetzt auch keine wirkliche Individualität, die da rausgekommen ist in irgendeiner Form. Von daher ist es natürlich schön, wenn die Kinder schon dieses Mindset so ein bisschen mitbekommen und das natürlich auch in die Organisation hereintragen. Ich bin voll bei dir, ich würde das zu 100% alles unterstreichen, was du gesagt hast. Es braucht diese positive Fehlerkultur, es braucht diese psychologische Sicherheit, sich auch Dinge einfach sagen zu können, Dinge auch verzeihen zu können, wenn etwas schief läuft. Und du hast was Spannendes gesagt, dass du gesagt hast, okay, wir führen halt einfach ein System ein und wenn es nicht funktioniert, führen wir halt einfach das nächste ein. Und ich glaube, das macht auch sehr viel New Work aus in der Organisation, dass man einfach Dinge ausprobiert und wenn man merkt, hey, es funktioniert nicht, dass man dann auf das nächste Modell geht, was immer das auch ist, ob das ein System ist, ob das ein Organisationsmodell ist, ob das vielleicht auch das Thema Gehalt ist, was man eingeführt hat. Das haben wir bei Sabbat hier zumindest so gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt seit fast 9 Jahren hier und ich glaube, wir hatten 6 verschiedene Modelle, wie wir hier Gehalt auszahlen in dieser Zeit. Also wir verändern es sehr, sehr häufig. Aber nehmen wir gerade diesen Aufhänger-Thema Gehalt, um dort auch so ein bisschen reinzusteigen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Vorstellung davon, wie du das Thema New Work siehst und was gerade entscheidend ist. Und jetzt lass uns mal über das Thema New Pay sprechen. Du hast es schon in deiner Einleitung so ein bisschen angesprochen. Da muss ich, oder gibt es Rahmenparameter, die sich verändert haben, sodass man auch über dieses Thema einmal sprechen muss. Aber lass uns noch mal so kurz über diese Rahmenbedingungen sprechen. Wie stehst du zu dem Thema Gehalt? Also wie sieht das in Organisationen aus und warum muss ich das wirklich verändern? Also an was muss ich denn das wirklich anpassen?
Ja, das klingt jetzt wie eine sehr spezifische Frage, die aber sehr groß ist. Also ich versuche mal, einen leichten Einstieg zu finden. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich vor 15 Jahren ungefähr begonnen habe. Das war noch die Zeit der klassischen Sichtweise auf das Thema Vergütung. Das waren noch Zeiten, bevor wir Gehaltsdaten im Internet abfragen konnten, wo sozusagen das Datengeschäft noch sehr groß war. Das heißt, ich habe versucht, den Markt zu ermitteln. Was wird denn da draußen bezahlt? Das war einer der Hauptthemen, aber natürlich ging es auch sehr stark um den Leistungsbezug. Also wie machen wir Zielvereinbarungssysteme, um Bonis zu ermitteln und gleichzeitig auch eine sehr starke, wenn wir uns überlegen, eine Organisation, die top-down aufgebaut ist, in klassischen Hierarchien, ja, sozusagen ab welchem Hierarchiegrad bist du wie viel wert und so wirst da dementsprechend auch mehr bezahlt und woran machen wir das fest? Also hier kommen klassische Jobarchitekturen, Gradings ins Spiel. Und all diese Sachen habe ich sozusagen aus der klassischen Sichtweise, da bin ich eingestiegen mit. Und als ich dann nach Skandinavien gezogen bin, habe ich schon, und ich will nicht sagen, dass das heute nicht mehr vorhanden ist, in vielfacher Ausführung, aber auch noch in einer sehr klassischen Weise, auch überall noch vertreten. Auch noch in Skandinavien, weil die Skandinavier sind jetzt auch nicht so New Pay-ig, aber da vielleicht später noch zu. Und wirklich, glaube ich, wie ich es gelernt habe, wie ich sozusagen meine Erfahrungen gemacht habe, wie ich auch im Austausch mit vielen anderen, die im Bereich Vergütung tätig sind, über die ständigen Schwachstellen und was stört uns eigentlich an unserer Funktion und an unserem Job und wie sind wir wirksam und machen wir das Richtige, ne? Also in dem Austausch gemerkt habe, ist diese Idee, dass wir ein Konstrukt bauen als Expertinnen und hier etwas in eine Organisation gießen, die eine lange Vorbereitungsphase, ne? Also Vergütungssysteme von größeren Organisationen dauern so mehrere Jahre, zumindest früher, bis das sozusagen mal so fertig durchkonzipiert und ausgerollt war, also klassische Wasserfallmethode. Und wie wir eigentlich damals schon wussten, es funktioniert doch nicht, weil die Organisation sich mittlerweile geändert hat oder Rahmenbedingungen geändert haben etc. oder weil sich das Management verändert hat und die jetzt neue Ideen haben, die sie ausprobieren möchten, ne? Und da unterscheidet sozusagen die Vergütungsfunktion sich nicht anders von anderen Funktionen in Organisationen, die Projekte im Wasserfallmodus eingeführt haben. Und was wir natürlich heute haben, ist eine sehr große Vielfalt an Organisationsformen. Einmal natürlich in Größenklassen, im Bereich Internationalität. Früher waren das die Großen, das waren die typischen Hidden Champions. Das war der deutsche große Mittelstand mit ein paar tausend Mitarbeitenden. Darunter haben wir eigentlich keine Vergütungsthemen mit Organisationen besprochen. Da hat der Chef, ich sage es jetzt extra mal so, die Entscheidung getroffen und dann musste da nicht ein System drin hinterstecken. Das waren ein Ad-hoc-Zusagen. Und natürlich war früher der Fokus auch viel stärker im Kostensparen, dass sozusagen natürlich mitarbeitende Gehälter sind einer der größten Kosten für Organisationen, heute noch mehr als damals, weil wir ja Wissensarbeitende sind, keine Maschinenassets etc. brauchen. Also damals noch viel stärker der Fokus auf Kosten eindämmen und sozusagen richtig einsetzen. Heute aber vielmehr die Frage, bekommen wir überhaupt Talente, halten wir unsere Mitarbeitenden, weil es ja so schwer geworden ist, überhaupt noch jemanden zu bekommen. Aber auch, wie gehen wir in ein Gespräch mit Mitarbeitenden? Die haben Fragen, die sind viel fordernder, was Informationen angehen. Die haben ein sehr anderes Selbstverständnis, wie die Beziehung eigentlich sein sollte zwischen Arbeitnehmende und Arbeitgebende. Und ich glaube, da ist so ein bisschen mehr der Druck entstanden. Das heißt, wir haben gesellschaftlich eine andere Haltung zu dem Thema Vergütung und wir haben auch Organisationsformen, die sagen, ja, diese klassische, die Führungskraft macht eine Gehaltsentscheidung, wir haben gar keine Führungskräfte mehr oder wir haben Rollen oder wir haben Mischformen oder wir haben zwar Führungskräfte, aber die sind irgendwie eher fachlich und nicht im Managementbereich tätig. Das heißt, es gibt häufig nicht so die richtig durchstrukturierte Organisation, wo wir wie früher eine Stelle noch als kleinste Instanz wahrgenommen haben, die ganz konkrete Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernimmt, sondern wir haben fast personenbezogene Qualitäten, die wir einsetzen. Ach ja, der Michael, der hat doch da auch mal ein Praktikum gemacht. Lass den doch mal kurz das Reporting übernehmen. Na, also auf einmal geht es sehr stark um die Person und es geht nicht mehr so stark um die Strukturen. Das heißt, wir fällen Vergütungsentscheidungen oder auch andere Entscheidungen auf eine andere Art als vielleicht früher. So, das hat Vorteile und Nachteile, aber da kommen wir jetzt noch zu.
Ganz bestimmt. Also sollte sich das Gehaltsmodell dann auch nach der Organisationsform richten? Und wenn ja oder nein, wer entscheidet denn am Ende wirklich, welches Modell man denn auswählt? Also wie, vielleicht können wir diesen Prozess mal so ein bisschen skizzieren. Du hast ja jetzt 15 Jahre Erfahrung, du berätst ja auch sehr viele Organisationen dahingehend. Wenn wir jetzt mal auf der grünen Wiese starten, wie würden wir denn zu einer Entscheidung kommen, welches Modell für uns als Organisation am Ende das Richtige ist?
Ja, also ich würde da nicht so eine direkte Kopplung probieren. Also mein altes Ich, und da bin ich jetzt in so einer Unlearn, Comp and Ben, das war auch eine Phase, die ich durchlaufen musste. Mein altes Ich war so, okay, super, ich habe hier alle Parameter, das kann ich sozusagen bei großen Organisationen mit dem und dem Internationalisierungsgrad und dem und dieser Art von Ablauforganisation, da passt dieses Modell und bei kleinen Organisationen, da passt dieses Modell und dann mache ich das einfach 50 Mal jeweils. Heute nicht mehr. Also ich habe sowohl Erfahrung gemacht, dass kleine Organisationen, die eigentlich total agil gearbeitet haben, aber trotzdem sich nicht getraut haben, bestimmte Entscheidungen abzugeben in die Organisation, dann doch wieder in klassische Hierarchien gedacht haben. Ja, da funktionierte ein neueres Modell nicht so gut. und gleichzeitig alte, ein bisschen verkrustete Organisationen, wo die Mitarbeitenden schon seit 20, 25 Jahren in ihren Tätigkeiten drin sind, die total aufgeschlossen waren, partizipativ vorzugehen, Experimente zu wagen, sich darauf einzulassen. Also das kann ich heute im Vorfeld gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, das ist die Frage der Bereitschaft und des Mutes, der am Anfang steht. Was können wir uns eigentlich zutrauen, in welcher Geschwindigkeit, was ist unsere Erwartung, aber auch die Frage, bin ich festgefahren in meiner Gedankenwelt? Also wie oft habe ich Führungskräfte oder Vorstände, Geschäftsführende, Geschäftsleitungen, die sagen, ja, aber das habe ich schon immer so gemacht, ne? Oder ich habe hier, was weiß ich, den 10-Vereinbarungsprozess von meinem ehemaligen Job mitgenommen, das machen wir jetzt ja auch so, ne? Also eher so Blueprint-Denken, ohne sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, ohne sich die Zeit zu nehmen, hinzuschauen, wo sind eigentlich wirklich die Schmerzpunkte, wo sind auch wirklich die Chancen, was können wir uns zutrauen. Also hier würde ich jetzt weggehen von der Idee, dass wir so ein Schubladendenken machen. Ne? Genau, das heißt, wo starten wir eigentlich? Ich glaube, starten wir da, und das würde ich auch, ich habe ja auch eine agile Ausbildung gemacht, da war immer der Ansatz, was schaffen wir eigentlich von unserer jetzigen Voraussetzung her? Was trauen wir uns zu? Agilität bedeutet ja nicht entweder so oder so, sondern es gibt ein wahnsinniges Spektrum dazwischen. Was ist unser erster gangbarer Weg? Und ich habe das gerade bei dem Thema Vergütung, weil Vergütung ist relativ komplex. Wir vermischen hier einmal eine Analyse, also die analytische Ebene, Zahlen rauf und runter mit Emotionen. Das ist etwas, wo ich immer wieder an so Grenzen stoße bei den Mitarbeitenden. Ne? Also wenn ich mit der Finanzabteilung spreche, wollen die gar nichts hören von den Emotionen, wenn ich mit Personal, ich jetzt vereinfache ich und mache ganz viele Stereotypen, ne? Aber damit es im Kopf ist. Und die Personalabteilung will eigentlich gar nicht so genau im Tiefen die Statistik hinter den Zahlen verstehen. Oder natürlich auch auf anderen Ebenen. Das heißt, wie kriege ich hier eigentlich Personen für dieses Thema begeistert? Das ist schon mal die Kunst Nummer eins. Ja. Wie können wir hier was darstellen? Und ich glaube, der erste Weg ist, den Mut haben, überhaupt im kleinen Schritt mal hinzugucken, was stört uns eigentlich gerade? Wo sind sozusagen Ungereimtheiten? Also da will ich noch gar nicht groß in eine Analyse gehen. Da würde ich nur 3, 4 Fragen stellen, ne? Und ich weiß noch, wie ich in den Organisationen, wo ich selber auch Führungskraft war, mit meinem Team immer gesagt habe, was ist eigentlich unser Erfolg, wenn wir das Thema Vergütung in dieser Organisation betreuen? Dann ist es schon, dass der Mitarbeitende, die Mitarbeiterin am Ende der Gehaltsrunde beispielsweise sagt, ich fühle mich fair behandelt. Das heißt nicht, ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, sondern das heißt, ich fühle mich fair behandelt. Wenn das sozusagen mein Endziel ist, dann bedeutet das, dass die eine Beurteilung treffen, genügend Informationen haben und dass am besten auch alle, die beurteilen, auf die gleiche Art und Weise beurteilen. Das bedeutet auch, dass ich alle Mitarbeitenden zum gleichen Zeitraum betrachte und nicht die Gruppe im Januar und die andere Gruppe im Februar etc., sondern dass klar ist, wie der Prozess gestaltet ist, dass klar ist, welche Einflussfaktoren hier eine Rolle spielen und dass ich letztlich ein gutes Gespräch führen konnte, wo es vielleicht nicht nur um Gehalt geht, ja, wo ich auch weiß, habe ich eigentlich einen Impact selber als Angestellte? Kann ich irgendeinen Einfluss nehmen auf mein Gehalt oder habe ich zumindest eine Perspektive? Wie kann sich mein Gehalt entwickeln? Und ich glaube, viele verwechseln die Idee von Fairness, dass ich zufrieden bin mit meinem Gehalt. Weil ich glaube, das ist ein Wunschdenken. Vielleicht kann ich kurzfristig zufrieden sein, aber das hat sehr viel auch mit dem Individuum zu tun. Von daher, ja, wie wollen wir starten? Ne? Hingucken, wo wir Chancen sehen, einfach den Prozess oder das Modell zu verbessern.
Das Thema, wird man fair bezahlt, ist unfassbar schwierig und ich glaube auch kaum zu lösen, weil du hast schon gesagt, das verändert sich auch und im Zweifel hält es auch nur 5 Minuten an, wenn ich jetzt mit meinem Sitznachbar beide ein Personalgespräch habe und wir beide eine Gehaltsanpassung bekommen, dann gehe ich da vielleicht raus, bin mega happy und dann erfahre ich vielleicht, was er bekommen hat und dann bin ich total unglücklich, weil er vielleicht 5% mehr bekommen hat. Also das kann sich auch sehr schnell verändern, was man denkt.
Aber genau was du sagst, ne? Es verändert sich, weil ich auf einmal zusätzliche Informationen habe und ich glaube, das ist einer der großen Bereiche, die uns die nächsten Jahre noch alle betreffen werden, das ist die Frage der Transparenz. Und die Frage aber auch der Klarheit. Also Transparenz ist ja auch für viele so ein bisschen genauso wie Agilität an oder aus, ne? Und dazwischen gibt es aber ganz viele Abstufungen. und Möglichkeiten. Das heißt, Transparenz könnte sein, alle Gehälter sind offen und trotzdem habe ich nicht verstanden, wie hier Gehaltsentscheidungen getroffen werden. Das heißt, in dem Falle ist Transparenz gegeben, aber nicht nachvollziehbar, auf welcher Grundlage eine Entscheidung beruht. Das andere ist Klarheit, ne? Also spreche ich häufig über die Thematik oder mache ich das einmal alle 3 Jahre und sehe dann in meinem Intranet, nennen wir es mal so, ein bisschen altbacken, irgendwie so eine alte Folie, wo irgendwie unsere Vergütungsphilosophie noch hinterlegt ist. Also ist dann auch nicht klar, wird auch irgendwie nicht weiter kommuniziert. Das heißt, Fairness braucht auf jeden Fall den Aspekt der Transparenz und auch den Aspekt der Nachvollziehbarkeit. Sonst haben wir diesen kurzfristigen Effekt, von dem du gesprochen hast.
Vielleicht zu diesem Fass mal noch eine Rückfrage. Bist du für offene Gehälter, also dass man die Gehälter offenlegt, jetzt mal unabhängig davon, ob man das Modell dahinter erklärt hat oder nicht? Ist das eher was Positives oder was Negatives? Ich weiß, wir haben das bei uns eine Zeit lang gemacht und haben alle Gehälter immer offengelegt und haben dann auch sehr transparent auch darüber gesprochen, wie sind die entstanden, sind die fair innerhalb des Teams auch teilweise verteilt, also ist das fair, wenn man zum Beispiel gerade so ein crossfunktionales Team hat, dass dann vielleicht so Differenzen von 10.000, 20.000 im Jahr entstehen, obwohl sie eigentlich den gleichen Output als Team erzeugen, da gab es hier sehr interessante Diskussionen. Jetzt leben wir hier leider in Deutschland, es ist nicht so einfach, immer einfach alle, vor allem personellen Informationen einfach so offen zu legen und einfach so schwarze Brettmäßig einfach an die Wand zu hängen und da so eine Liste auszustellen, weswegen wir davon leider wieder so ein bisschen abgerückt sind. Aber mal abgesehen davon, wenn man das jetzt dürfte und alle Freiheiten hätte, wie stehst du dazu?
Also wir haben uns im New Pay Collective im letzten Jahr sehr intensiv mit dem Thema Transparenz auch auf einer wissenschaftlichen, wir sind wieder bei der Wissenschaft, aber auch wissenschaftlich damit beschäftigt und geschaut, was gibt es für Modelle und was hat die Wissenschaft in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, ist ja auch kein neues Feld, damals alles herausgefunden. Und natürlich, wenn wir heute einfach sagen, wir machen mal von einem Tag auf den anderen alle Gehälter sichtbar, dann haben wir natürlich diese Effekte, die auch wissenschaftlich belegt oder herausgefunden wurden, dass wir dann eher zu Neidreaktionen kommen und dass es eher in die gegenteilige Richtung schlägt, ne? Das ist aber so ein bisschen, auf einmal kippe ich so einen Eimer aus und erwarte, dass alle denken, juhu. Also es gehört schon so ein bisschen mehr dazu. Deswegen, wir machen so ein Transparenz-Audit und da ist dann auch irgendwo so, ist dann immer mehr, und das habe ich vorhin schon angesprochen, aber nochmal zu betonen, ist dann immer mehr Transparenz auf verschiedenen Dimensionen gleichbedeutend mit mehr Nachvollziehbarkeit. Und was wir sozusagen für uns in unseren Audits, aber auch wissenschaftlich fundiert, wo wir angekommen sind, ist, dass gerade bei dem Thema Gehaltsdaten, individuelle Gehaltsdaten, dass volle Transparenz nicht mit voller Nachvollziehbarkeit einhergeht. Da braucht es schon andere Dinge, zum Beispiel, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen aus der Organisation heraus. Was können wir uns denn leisten? Wie ist denn das letzte Jahr gelaufen? Und was können wir jetzt sozusagen davon abgeben an die Mitarbeitenden? Oder, was ich angesprochen habe, das Thema Gehaltsprozess. Wer ist eingebunden? Verstehe ich eigentlich, wie Gehaltsentscheidungen getroffen werden? Oder aber, mit wem werde ich verglichen? Und anhand welcher Kriterien wird das sozusagen ermittelt? Und welche verschiedenen Funktionen oder Rollen werden eigentlich gleichwertig betrachtet? Auch das ist ja etwas, was wir in den nächsten Jahren sehen werden durch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Das heißt, es ist etwas, wo wir uns weiterhin mit auseinandersetzen müssen. Was wir für uns in unserem Research, aber auch in unserem Ansatz, was sich verfestigt hat im New Pay Collective, ist die Idee, dass es braucht ja eigentlich nur volle Transparenz. Und jetzt mache ich mal eine kleine so ein Statement auf, aber es braucht ja nur dann volle Transparenz, wenn ich auch Partizipation möchte in der Organisation. Na, also muss ich immer alles mitteilen, wenn eigentlich niemand mitreden braucht oder mitentscheiden soll, dann könnte ich ja auch eigentlich nur die Resultate und vielleicht so ein bisschen den Werdegang erklären, wie sind wir da hingekommen, warum haben wir so ein Modell überhaupt gebaut. Aber erst, wenn wir zur Partizipation einladen, das heißt, sagen wir mal, ein diverses Projektteam abbilden und darauf reagieren, welche Fragen aus diesem Team kommen, dann habe ich ja nochmal eine ganz andere Transparenz. Das heißt, ich muss eigentlich Antworten finden, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass es dazu eine Frage gibt. Das heißt, hier gehen wir tiefer auf so eine Transparenzebene, Und das, was wir normalerweise kennen, jetzt wird es ein bisschen abstrakt und wissenschaftlich und das ist eigentlich gar nicht mein Ansatz, weil es ja nahbar sein muss, aber was wir normalerweise kennen, ist die Idee, ich habe überhaupt gar keine Information, also überhaupt nicht Transparenz oder alle Gehaltsdaten sind offen. Und ich glaube, man muss differenzieren, in welchem Fall braucht es eigentlich wie viel Transparenz und was ist denn eigentlich damit gewonnen? Haben wir dadurch mehr Klarheit geschaffen oder haben wir dadurch den Prozess oder das Modell nachvollziehbar gemacht? Und wenn wir das schon in der Mitte des Transparenzspektrums geschafft haben, warum dann noch mehr? Ne? Also um die Frage zu beantworten, bin ich jetzt dafür oder nicht? Ich würde sagen, warum brauchen wir es? Und dann gucken, wollen wir das wagen? Wollen wir diesen Schritt gehen? Und haben wir da einen Benefit draus? Von daher ist es nicht so ein, ich habe Organisationen gehabt, die ich begleitet habe, die angefangen haben damit, alle Gehaltsdaten zu veröffentlichen. So nach dem Motto, dann haben wir die Probleme gelöst und dann gemerkt haben, es entstehen aber sehr viele Unklarheiten, weil andere Sachen nicht. Ne? Und wir sind dann sozusagen rückwärts gegangen und gesagt, okay, was müssen wir jetzt noch klären? Was müssen wir jetzt noch klären? Was ist hier noch? Und auch natürlich andere Organisationen, die sich wie immer oder wie in der klassischen Art und Weise komplett scheuen davor und auch unterbinden, dass Mitarbeitende überhaupt über Gehälter sprechen, was auch relativ unrealistisch ist, ehrlich gesagt. Ja, aber hier gibt es auch wieder kein richtig und falsch. Ne? Es gibt eher das große Warum dahinter und dann gibt es dann einen Lösungsansatz. Zumindest, wie gesagt, was trauen wir uns zu? Und wenn wir von mir aus mehr Transparenz gewagt haben, haben wir vielleicht auch eine Gewohnheit, über Sachen offen zu sprechen. Und dann im nächsten Jahr trauen wir uns vielleicht sogar noch mehr, weil wir auch den Wert dahinter erkennen, dass es uns was bringt.
Ich sehe auf jeden Fall, das kann ich sozusagen an die eigene Nase fassen, weil ich uns so ein bisschen diesen Prozess sehe. Wir haben alles offengelegt bei uns. Wir haben ja keine klassischen Führungskräfte bei Cybern. Deswegen gibt es niemanden, der irgendwie so auf den Tisch haut und sagt so, hey, genau so machen wir es. Sondern wir treffen diese Entscheidungen alle gemeinsam. Als wir früher auch noch kleiner waren, nur so 100 Leute, 80 Leute, 150 Leute, haben wir das teilweise auch sehr basisdemokratisch entschieden, wie wir mit gewissen Modellen, Organisationsformen und auch mit dem Gehalt umgehen. Und dazu musste natürlich alles transparent sein, weil wie sollen wir eine Entscheidung treffen, wenn wir diese ganzen Daten nicht haben? Also von wer verdient was und wie treffen wir Entscheidungen, wie sind Marktdaten und so weiter. Und ich kann es auf jeden Fall unterstreichen, das führt am Anfang nicht zu positiven Effekten, sondern zu sehr viel Diskussion, teilweise auch zu Unmut, aber man muss natürlich mit diesem Unmut dann umgehen. Also bei uns hat das auch gedauert. Also das hat jetzt nicht innerhalb, okay, wir machen jetzt ein Jahr und dann ist alles super, sondern das hat sich natürlich auch über 3 Jahre gezogen, bis wir so eine Basis hatten, wo so jeder ungefähr, also so eine Grundzufriedenheit, versuche ich mal vorsichtig zu formulieren, am Ende des Tages auch hatte, wo wir sagen, okay, das klingt irgendwie deutlich fairer wie das, was wir vor 3 Jahren hatten. Und dieser Prozess, der war natürlich auch super schmerzhaft, weil man natürlich auch Dinge ansprechen musste, die vielleicht unangenehm waren oder man auch erstmal sich hinterfragen musste, warum verdient denn Person A mehr wie Person B und welchen Wert erzeugt denn A und welchen Wert erzeugt B? Und dann fängt man natürlich auch an, wie kann man den Wert messen? Kann man das überhaupt in eine Formel packen? Wir reden ja immer noch über Menschen und jeder bringt einen anderen Wert in die Organisation rein und da einfach eine Zahl dran zu schreiben, wie jetzt, weiß ich nicht, bei einem Kleidungsstück, für was man das am Ende verkauft, das ist per se eigentlich gar nicht wirklich möglich und schon gar nicht fair wirklich möglich. Das hat mit sehr viel subjektiver Wahrnehmung auch zu tun und man kann nicht jeden Geschäftsbereich, jede Rolle 100% genau klassifizieren und sagen, das bringt mir jetzt 3,50 Euro zurück in der Minute und dann kann ich auch 1,70 Euro Gehalt zahlen oder irgendwie sowas. Das kann man nicht so runterbrechen, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden, gerade hier in Deutschland, dass man das so perfekt ausrechnen könnte, aber das geht nicht. Und gerade bei Wissensmitarbeitenden, einem Tag erzeuge ich total viel Output und dem anderen Tag erzeuge ich gar keinen Output, weil da einfach, weiß ich nicht, war ich halt nicht so kreativ, habe ich irgendwas anderes gemacht, hat nicht funktioniert. Und das ist super, super schwierig und auch wir versuchen da immer noch so diesen goldenen Kelch in irgendeiner Form zu finden, wie gehen wir damit um, was können wir tun, wie können wir diese Modelle auch ja, anpassen an die Organisationsform. Also wir sind mittlerweile über 450 Menschen und da können wir halt nicht mehr basisdemokratisch mit allen entscheiden, das zum einen geht das nicht mehr. Da kommen wir niemals auf einen Nenner. Und zum anderen können wir kein Individualmodell machen, wo wir sagen, okay, wir gucken uns jede Person irgendwie mal 2 Stunden einzeln an und überlegen dann, was wir machen. Das würde bei 450 Menschen einfach so, man fängt vorne an und wenn man hinten rauskommt, fängt man vorne gerade wieder an, Prozess. Und irgendwann wird es gar nicht mehr funktionieren. Und das heißt, wir mussten uns auch überlegen, wie gehen wir am Ende damit um, dass wir das auch für die breite Masse in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, fair verteilen können und haben uns dann einfach auch entschieden, sehr stark mit Rollen zu arbeiten. Und das Gehalt eher an Rolle zu mappen und weniger an eine einzelne Person zu mappen. Das ist auch nicht positiv immer, weil man dadurch natürlich auch vor allem so High-Performer sehr stark benachteiligt. Leute, die aus Rollen ausbrechen, so ein bisschen benachteiligt und sehr schwer einfangen kann. Da muss man immer sehr explizit darüber reden. Überperformt da jemand in seiner Rolle? Hat jemand so Twitter-Rollen? Das ist auch ganz schwierig. Ich habe auch so eine Twitter-Rolle. Die gibt es sozusagen am Markt nicht eins zu eins, wie jetzt zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, Buchhalter zum Beispiel oder Buchhalterin. Das lässt sich sehr leicht rauslesen aus Daten. Wenn man jetzt aber so eine Vermittlerrolle intern hat, dann ist es schon sehr schwierig, weil welchen Wert misst man so einer Rolle dann am Ende des Tages bei, wenn ich die nicht aus so externen Daten rauslesen kann oder so eins zu eins eine Rolle zuordnen kann, wie Busfahrer, Busfahrerin zum Beispiel. Und da merken auch wir genau diese Probleme, die du angesprochen hast, das ist nicht einfach zu lösen. Jetzt würde ich uns als sehr modern bezeichnen, und trotzdem kriegen wir es nicht so 100% gut hin. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, was hat das Thema New Work mit dem Thema New Pay so wirklich zu tun und wie sieht es aktuell aus oder wie sollte es in der Zukunft aussehen?
Also du hast so viele Sachen angesprochen, auf die ich eigentlich eingehen wollte. Also einerseits, ihr habt ja eine Entwicklung durchgemacht als Organisation durch Wachstum und Veränderungen und jetzt weiß ich nicht mehr, ne? Aber ob das immer nur anhand der Mitarbeiterzahl oder vielleicht auch anhand der, ich sag mal, anderen Kennzahlen zu messen ist oder ob man auch intern einfach gereift ist in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich blickt man dann auch auf bestimmte Themen wie dem Thema Vergütung oder auch dem Thema Mitarbeiterführung oder Verantwortlichkeiten, Verantwortungsübernahme etc. Auch das verändert sich. Und warum sollte sich dann das Vergütungsmodell nicht auch anpassen, wenn ihr euch verändert? Also das ist ja eine der 7 Dimensionen von New Pay, zu sagen, wir leben irgendwie oder wir müssen permanent better im Kopf, im Hinterkopf haben, weil wenn wir starre Systeme bauen, dann werden wir relativ schnell rauswachsen und es passt dann nicht immer. Ne? Und natürlich ist das schwer zu vermitteln, auch ich möchte gerne in einer, wenn ich in die Beratungsrolle, wenn ich meinen Beraterinnenhut aufsetze, möchte ich gern zur Organisation gehen und sagen, ich habe das rundum Sorglos-Paket für dich, nie wieder Probleme, nie wieder Streitigkeiten und ihr müsst es auch nur einmal machen und dann ist es für immer wieder gut. Also das ist ja auch eine Utopie zu glauben, dass wir so ein festes Konstrukt, was mit so vielen Abhängigkeiten ist, sowohl vom Business gedacht Abhängigkeiten, also finanziell, aber auch von den Menschen, die sozusagen in der Organisation sind, die sich ja auch verändern oder wechseln, dass wir gleichbleibend hohe Zufriedenheit und keine Probleme mehr haben mit dem Thema. Also das ist schon noch so eine Utopie, aber die Frage ist der Umgang damit. Ne? Also wie gehen wir um? Sind wir offen für Veränderungen? Das muss ja nicht wöchentlich sein, das muss auch noch nicht mal jährlich sein und es muss auch nicht immer das große Ganze sein. Es kann ja auch in Kleinen eine Veränderung sein. Zum Beispiel die Frage, wir haben Rollen etabliert, oh jetzt merken wir, es gibt die Situation einer Doppelbesetzung. Das haben wir vorher noch nicht berücksichtigt. Wir schauen uns das gerade nochmal nur diesen Aspekt an. Wie gehen wir damit um? Also es können ja auch Veränderungen sein, die im Kleinen geschehen. Aber dass man überhaupt die Bereitschaft hat und die Offenheit und ein Verständnis davon, dass es Anpassungen geben wird und kann. Das ist das eine. Und das andere, und da komme ich wieder zurück auf das, was wir eingangs gesagt haben, zum Thema Veränderungen und auch die Idee des sich verzeihen Könnens. Ne? Also Organisationen, die das erste Mal von mir aus auch auf einer New Pay-Weise, also von mir, also gerne partizipativ, sich dem Thema Vergütung annähern in der Organisation, werden sehr viele Leichen im Keller sehen. Die werden sehr viel sehen, oh ganz krass, wieso hat denn Kollege X 20.000 mehr als Kollegin Y? Ne? Also da wird dann relativ schnell eine Ungleichverteilung von Gehältern sichtbar oder auch, das ist, hängt ja auch häufig mit den Verantwortlichkeiten zusammen, da hat jemand aufgrund von alten Erfolgen immer noch die sozusagen die Benefits von hohen Gehältern oder einer besonderen Verantwortungsstufe oder von mir aus auch besondere Titelbezeichnungen und so, genießt immer noch diese Benefits. Und man weiß aber eigentlich, dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, ja, das war mal wichtig damals, ist aber heute, sind die eigentlich alle gleich, ja. Es ist kein anderer Wert, wenn man so möchte, dieses eines Teammitglieds im Vergleich zu den anderen, die nachgezogen sind und trotzdem eine große Gehaltsdiskrepanz oder irgendwas in den Verträgen, was da drin steht. Das heißt, hier verzeihen wir auch, dass wir in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, was Gehälter oder Mitarbeitende angeht und sagen, das ist jetzt das Alte, jetzt lass uns in die Zukunft schauen. Was bringt uns jetzt nach vorne? Und natürlich gibt es Konflikte und ich sage das immer in meinen Projekten, ich möchte gerne diese Konflikte so früh wie möglich haben. Ich möchte gerne so früh wie möglich die Kritik und die negativen Stimmen und auch vielleicht die Emotionen, die damit verbunden sind, auch Angst vor der Veränderung, Besitzstandswahrung etc., weil es wird sowieso kommen. Und wenn wir es am Anfang haben, dann können wir es am Anfang ausdiskutieren und wir können darauf achten, dass wir bestimmte Aspekte nicht wiederholen, die vielleicht zu Problemen in der Vergangenheit geführt haben. Weil wenn wir das Gehaltsmodell ausrollen, ohne diese Kritik am Anfang schon einzuladen, dann kriegen wir sie am Ende und dann wird es vielleicht nicht akzeptiert. Der Blick geht nach vorne, der Blick geht in die Zukunft. Die Organisationen oder Organisationen werden sich verändern. Wie können wir das mitdenken? Und wie können wir die Organisationsmitglieder mit einbeziehen? So, also da sind sehr viele Sachen, die du schon gesagt hast, auch von eurem eigenen Beispiel, das, worauf ich einmal reagieren wollte. Jetzt musst du deine Ausgangsfrage nochmal wiederholen.
Ich werde sie gleich mal im Detail formulieren. Du hast gerade Boni angesprochen. Vielleicht nochmal so ganz kurz, ja, nein. Was hältst du von individuellen Boni, jetzt mal auf Personenebene oder Teamebene? Ist das was Positives? Kann das was Positives sein oder ist das grundsätzlich immer negativ?
Also die Wissenschaft ist da ganz klar gespalten. Ne? Also ganz klar gespalten im Sinne von, hat super Effekte, ist die Karotte, macht einen großen Unterschied und ist total widersprüchlich zu vielleicht der Art, wie wir Aufgaben strukturieren bzw. verteilen, in wie wir Führung leben. Also grundsätzlich würde ich sagen, Bonis ist nicht für alle. Bonis ist etwas, wenn ich ganz genau das Ergebnis verstehe und messen kann. Und wo kann ich das Ergebnis ganz genau messen? Bei sowas wie Stückzahlen, Akkordlohn oder bei sowas wie, ist jetzt ein bisschen alte Begriffe, aber um das Bild hervorzuheben, wenn ich weiß, Vertriebler X muss so und so viel verkaufen, ne? Dann kann ich es ganz konkret messen und kann auch sagen, hier gibt es eine Erwartung und dann gibt es, wenn man über diese Erwartung ist, noch was obendrauf. Ich finde, in den meisten Organisationen sind Zielvereinbarungsprozesse und Boni sehr ingeniert. Ne? Es muss jetzt irgendwie für alle passen und dann gibt es Mitarbeitende, die haben vielleicht nur 5% der Gesamtsumme an Bonus. Das sind irgendwie, wenn man das mal netto rechnet, eigentlich kaum der Rede wert. Da wird aber ein riesen Hype veranstaltet für die Beurteilung, für die Gespräche, welche Ziele verfolgt werden. Und letztlich haben wir ja wieder dieses enge Korsett der Einjahresbetrachtung. Das heißt, Ziele, die innerhalb eines Jahres umgesetzt werden müssen, ohne darauf zu reagieren, dass wir nach dem ersten Quartal schon merken, dass sich hier gerade neue Projekte auftun, wir eigentlich unseren Fokus woanders hinlegen sollten, etc. Also ich habe diese Diskussion häufig. Natürlich ist die Absicht von Organisationen, und das ist jetzt auch erstmal nicht, per se nicht schlecht zu sagen, wir möchten, dass die richtigen Dinge fokussiert werden. Und wir möchten auch, dass nicht jemand einfach nur durch Tag ein, Tag aus in den Tag hineinleben, einfach mal so einen Job macht. Ja, wir möchten es schon auf eine gewisse Weise steuern und wir möchten auch sehen, wie Mitarbeitende Verantwortung übernehmen. Punkt. Erstmal per se nichts Schlechtes. Und natürlich kann man in gewisser Weise auch ein Verhalten dadurch so eine kleine Navigation hinkriegen. Das sehen wir vor allem bei Führungskräften. Ne? Also Führungskräfte, die auch in ihrer Führungsrolle wachsen müssen und zu sagen, ich muss jetzt nicht nur mit an mich denken und an mein individuelles Projekt, was ich alleine vielleicht auch noch zu verantworten habe, sondern eigentlich steuere ich hier die Prioritäten von den Teams, die in meiner Abteilung sitzen, etc. Na, das heißt, wo ist denn eigentlich mein Impact am größten? Und wenn man das koppelt, dann kann man natürlich auch Signale setzen. Man kann sagen, du wirst nicht mehr gemessen an dem Projekt, was du mit ein, zwei anderen alleine gemacht hast, sondern wie deine Teams drauf sind und wie gut die eigentlich performt haben. Also Signale setzen ja, aber ich finde, das wird in den meisten Fällen so überspitzt. Und dann braucht dann auch bis zur letzten Instanz oder bis zur Sachbearbeitung, dann brauchst du dann auch noch ein Ziel für eigentlich, also da bin ich so ein bisschen in so einer Kosten-Nutzen-Analyse des gesamten Prozesses. Und natürlich, und jetzt kommen wir zu einem der großen Probleme, die ich sehe, große Organisationen, wo Entscheidungen auf delegiert werden an Führungskräfte, also vier Zielvereinbarungsprozesse, Gehaltsprozesse, Beförderungen, Stellenwechsel, ne? sagen wir mal, wir haben eine Organisation mit 500 Mitarbeitenden, 600 Mitarbeitenden und wir haben 120 Führungskräfte, dann muss ich ja eigentlich mal erstmal die alle einfangen, damit die auch in der richtigen, diskriminierungsfreien, neutralen und wie von der Organisation gewünschten Art und Weise diese Prozesse eigentlich umsetzen. Und da sehen wir natürlich, dass ja, für Führungskraft A ist Leistung so und so definiert und für Führungskraft B ist Leistung ganz anders definiert. Das heißt, wir haben schon große Ungleichgewichte innerhalb der Organisation. Deswegen finde ich das Thema Bonis besonders schwierig. Aber wie gesagt, es gibt gute Gründe, warum Organisationen das machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage nach dem wahrscheinlicheren Outcome. Also wenn wir das Thema Geld allgemein nochmal verstehen, und das bezieht sich auch sehr, also auf, sowohl auf die Gehaltserhöhung als auch auf den Bonusbetrag, ist das ja ein Führungsinstrument. Ja, die Führungskraft kann und von mir aus auch ein Teaminstrument, wenn wir es jetzt in eine eher modernere Organisationsform, ich kann untermauern ein Argument, warum du besonders gut warst oder vielleicht nicht so besonders gut warst im letzten Jahr oder in der Periode oder im Vergleich mit anderen. Und das hat natürlich ein bisschen mehr Gewicht, wenn dann Eurobetrag da dran hängt. Nehme ich das jetzt weg, weil ich sage, es gibt keine Bonis mehr. Du hast jetzt nur noch Mitarbeitergespräche und du gibst jetzt nur noch Feedback. Da fehlt mir irgendwie sehr viel Nachdruck in diesem Gespräch, möchte ich sagen. Und Führungskräfte, und das ist das Problem bei wegfallenden Bonis, dem wird keine Alternative geboten. Was mache ich denn jetzt? Also jetzt habe ich keinen Bonus mehr, den ich verteilen kann oder ich habe keine Budgets mehr für die Gehaltsrunde oder Gehälter werden jetzt von Gremien beschlossen und ich habe jetzt gar keinen Zutun mehr. Wie kann ich denn jetzt Führung leben und mit welchen Instrumenten kann ich denn jetzt mit meinen Mitarbeitenden Gespräche führen und sie auch in die richtige Richtung begleiten, sagen wir so. Und ich glaube, deswegen ist immer wieder der Ruf nach Bonis oder auch vielleicht der Frage nach Gehaltsentscheidungen von Führungskräften etc., weil dem was fehlt. Dem fehlt eigentlich ein neues Mittel, um ihre Mitarbeiter und Teams zu führen. Und das sind halt, ich glaube, ständige Diskussionen, warum wir immer wieder zurückgehen zu der Idee, jetzt machen wir doch wieder Bonis. Und das habe ich in einigen Organisationen gesehen, die erst alle Bonis abgeschafft haben, 2 Jahre später alle wieder rein. Und dann, na, man fragt sich immer, was will eigentlich damit bezweckt werden? Aber das Problem ist natürlich die Frage, wie sieht Führung aus? Und das wird meistens nicht so angegangen. Aber das Thema Bonus wird dann doch angegangen.
Wir merken, das Thema Gehalt ist schwierig. Es ist kein einfaches Thema. Wir haben schon über so viele Aspekte gesprochen. Vielleicht mal so ein ganz anderes Thema. Es gibt ja immer wieder sehr viele New Work-Konzepte aus Amerika heraus. Ich denke da zum Beispiel an Netflix, wo die Mitarbeitenden sich selber festlegen können, wie viel Urlaub sie zum Beispiel brauchen oder benötigen gerade in dem Kontext. Und es gibt ja einzelne Organisationen, auch hier in Deutschland, vor allem kleinere, die sagen, hey, wir verdienen alle das Gleiche oder ihr dürft euch selber festlegen, was ihr verdienen wollt. Wie stehst du zu solchen Modellen? Kann sowas funktionieren? Kann sowas in gewissen Rahmenparametern auch die Zukunft sein? Also, dass wir sagen, okay, es gibt ja auch verschiedene Kontexte. Also, wenn ich jung bin, dann muss ich vielleicht Geld aufbauen, ich will vielleicht ein Haus bauen, ich kriege vielleicht Kinder, da brauche ich mehr Geld. Im Alter hinten raus brauche ich vielleicht wieder weniger Geld. Muss ich Geld eigentlich auch an meine Lebenssituation anpassen, was ich, wenn ich sozusagen selbst entscheiden könnte, was ich verdienen möchte, rein theoretisch tun könnte? Mal außen vor gelassen, dass dann vielleicht die Leute auch ein bisschen durchdrehen und sagen, ja, dann kriege ich halt 180.000 im Jahr, weil ich bin es ja wert. Anderes Thema, aber wie stehst du zu solchen Modellen? Kann sowas in einem Konzept funktionieren? Oder sind das immer Modelle, die sehr speziell sind, in kleinen einzelnen Phasen, in sehr speziellen Rahmenparametern funktionieren und meistens immer wahrscheinlich auch über die Größe einer Organisation irgendwann scheitern?
Also erstmal ist es schwierig, außerhalb der nationalen Grenzen nach Modellen zu schauen und das zu adaptieren. Ne? Also natürlich gibt es sehr viele Vergütungsmodelle aus Amerika, die sind schon, weiß ich nicht, aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Klassiker ist Performance Management, die Idee, dass wir Top-Performer und Concerning-Performer haben und etc. Sehr amerikanisches Modell. Netflix ist natürlich jetzt was anderes. Wir haben ja ein ganz anderes Sozialsystem. Ich meine, die haben 10 Tage bezahlten Urlaub und das Krankheit inkludiert. Ne? Also die freuen sich natürlich über sowas. Das ist schon eher so ein Employer-Branding-Gag. Wir geben zusätzlich freie Zeit. Und da ist sicherlich Zeit ist Währung nochmal, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung als das, was wir in Deutschland sehen, wo ja auch Arbeitszeit, Flexibilität oder die Frage der Stunden, wie viele Wochenstunden man arbeitet, ja auch immer mehr Gewichtung einnimmt. Also grundsätzlich würde ich so ein bisschen vorsichtig schauen, nur weil es in einem Land funktioniert mit der Workforce, die es dort gibt, ne, muss das nicht unbedingt hier funktionieren. Immerhin haben wir 25 Tage Standardurlaub und dann die meisten haben 30. Ne? Also das ist schon nochmal nicht so ganz vergleichbar mit dem amerikanischen Modell. Auch das Thema 4-Tage-Woche ist total spannend. Ne? In Schweden, wo ja gefühlt alle Familien haben, also in meinem Umfeld kenne ich fast keine Kinderlosen, die alle nie auf 4-Tage-Woche denken würden und 2 Vollzeit arbeitende Eltern in den Jobs haben. Ne? Also auch das ist wieder für mich so ein bisschen eine große deutsche Diskussion, die sicherlich auch international ist, aber ich glaube, in Deutschland findet sie fruchtbaren Boden. Aber klar, natürlich gibt es in einem so diversen Land wie Deutschland, und das sage ich jetzt aus einer schwedischen Perspektive, gibt es natürlich unglaublich viele Lebensmodelle. Es gibt regionale Unterschiede, Stadt, Land. Es gibt große Altersunterschiede von der Demografie einfach. Und von daher würde ich schon sagen, eine gewisse Flexibilität ist etwas, was in Deutschland einen guten Platz findet. Sagen wir mal so. Wir haben das ja gesehen. Wer das Buch New Pay gelesen hat, das erste Buch von Sven Franke, Nadine Nobile und Stephanie Hornung, der sieht ja da drin das Deutsche Bahnbeispiel, wo die Gewerkschaft die Mitglieder gefragt haben, was wollt ihr eigentlich? Weniger Arbeitszeit, mehr Urlaub oder höheren Lohn? Und die Ergebnisse eigentlich, und wir reden hier Deutsche Bahn, also eine Menge Mitarbeitende, eine Menge Mitglieder in der Gewerkschaft, eigentlich gesehen haben, dass es gibt kaum Unterschiede regionaler Natur oder es gibt kaum Clusterbildung in den Antwortmöglichkeiten regionaler Natur, welchen Job, wie lange Mitarbeitende schon beschäftigt sind, Geschlecht etc. Es gab durchweg einfach eine ganz breite Mischung, was Mitarbeitende sich wünschen. Und ja, die, ich sag mal, 55 plus, 60 plus wünschen sich vielleicht weniger Zeit, weil es ist ja absehbar, das gibt es bald en masse. Aber ansonsten kann man nicht sagen, für Generation was auch immer, Z oder X oder für die Bayern und die Hamburger sind eigentlich andere Präferenzen, sondern es gibt einfach unglaublich viele Lebensmodelle und individuelle Bedürfnisse und Wünsche. Und hier Modelle zu haben, wo man so ein bisschen darauf eingehen kann, ist sicherlich etwas, was in Deutschland funktionieren könnte. Was du aber angesprochen hast, sind ja viele Fragen, was sind so moderne Vergütungssysteme, Einheitsgehalt, alle bekommen das Gleiche. Da ist genau die Schwierigkeit, wenn wir jetzt aber Rollen unterschiedlich werten, aber irgendwie auch nicht so richtig wissen, warum wir die unterschiedlich werten, aber wir brauchen die Flexibilität der Mitarbeitenden, dass sie eben heute mal eine andere Aufgabe übernehmen und am Ende des Tages alle das große ganze Ziel gemeinsam wuppen möchten, ja, um es salopp zu sagen, dann kann Einheitsgehalt total Sinn machen, ja. Funktioniert sicherlich in kleinen Teams, funktioniert sicherlich in kleinen Organisationen. Und je mehr wir Aufgaben differenzieren und Anforderungen an die Mitarbeitenden auch differenzieren, also brauchst du Vorerfahrung dafür, brauchst du besondere Fähigkeiten, hast du eine besondere Arbeitsbelastung etc., desto weniger klappt das dann noch. Ne? Was ich auch spannend finde, ist das ganze Thema Gehaltsformel. Gehaltsformel ist wirklich eine Vereinheitlichung aller Kriterien und eine sehr starke Klarheit. Funktioniert zum Beispiel gut natürlich in Tech-Organisationen, wo Leute eine Menge Techies drin sitzen, die sowieso gerne in solche Art von Konstrukten denken, also an, aus, ja, nein, fast kodiert. Ich habe das einmal eingeführt in einer Organisation, gemeinsam mit der Organisation, weil da schon so ein gewisser mathematischer Ansatz vorher schon vorhanden war. Und das Feedback der Organisation, wir haben das sozusagen in einer Mitarbeiterversammlung ausgerollt und 170 Mitarbeitende waren dann in dem Call und die sagten, wow, keine Verhandlung mehr. Ja, also natürlich, da wurde sozusagen den Mitarbeitern diese ständige Angstschweißsituation von, ich habe ein Mitarbeitergespräch mit meiner Führungskraft oder mit von mir aus auch dem Gremium und muss mich jetzt verkaufen und muss jetzt schon wieder künstlich von außen irgendwelche Marktdaten zusammensuchen und meine Argumente schnell aufschreiben auf eine typische objektive Business-Sprache, wenn ich eigentlich doch letzte Woche noch in der Friday Bar eigentlich nur über die Katzen-Memes geredet habe. Ne? Also man hat ja auch so eine künstliche Art, über Gehälter zu sprechen im Kontext von Gehaltsverhandlungen. Und die waren sehr dankbar zum Beispiel bei dem Thema Gehaltsformel, dass ganz klar vorab definiert ist, was gibt mehr und was gibt nicht mehr, wer beurteilt von mir aus Leistung, was ist deine Rolle wert im Vergleich zu der Rolle von anderen etc. Und dann kann man das natürlich sehr gut auch nach außen kommunizieren in Richtung Bewerbung, BewerberInnen. Also da gibt es natürlich Vorteile und Nachteile, aber es hat immer auch was damit zu tun, wie bereit ist die Organisation, wie ist dann auch die Bestrebung, sich zu verändern, wissen wir dann schon, wie wir uns verändern. Oder Self-Set Salaries, auch total spannend, ne? Die Idee, dass jeder eigentlich seine eigene Gehaltsvorstellung mit reinbringt. Jetzt müssen wir hier aber auch schauen, auch hier klingt ja wie, ne, wünsch dir was im wahrsten Sinne des Wortes und gleichzeitig, was ist, wenn ich keine Wünsche äußere, weil ich gar nicht meine Leistung oder mein eigenes Zutun als so werthaltig erachte, ne? Stichwort introvertierte Menschen etc. Also es muss eigentlich ein Austausch stattfinden intern, wo die Vor- und Nachteile liegen, was vielleicht auch andere Systeme behindert. Also Stichwort Boni wird weggenommen, was habe ich jetzt für Führungsinstrumente übrig? Ob ich vielleicht andere bekomme? Wie werthaltig sehen wir so eine Rolle etc.? Also wir müssen eigentlich diesen Kreis der Fragestellungen erweitern und nicht einfach nur denken, was kostet uns das und ist die Mitarbeiterin jetzt endlich zufrieden mit dem marktüblichen Gehalt, was wir zahlen, ne? Sondern wir müssen auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen und deswegen, großes Statement, partizipativ vorgehen, weil wir die Sichtweisen brauchen. Wir brauchen die Sichtweisen aus den unterschiedlichen Abteilungen. Wir brauchen die Sichtweisen über Mitglieder der Organisation, die vielleicht bestimmte Aspekte einfach nicht verstehen. Das heißt, erarbeiten gemeinsam die Kommunikation etc. Genau, jetzt verliere ich hier mich in diversen Anekdoten.
Nein, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also dieses gemeinsame Entscheiden, wie man das macht, ist super, super wichtig. Und auch den Aspekt, dass man sagt, okay, man trennt diese Verhandlung dort raus, ist auch, bei uns hat das sehr positiv gewirkt auf die Organisation, weil wir ja nach Rollen bezahlen, dann kaufen wir halt Marktstudien ein, ob das jetzt gut oder nicht ist, sei es nochmal dahingestellt. Aber zumindest gibt es halt eine Rolle und dann kann man halt lösungsüber diskutieren, ist die Person wirklich in dieser Rolle und wie performt diese Person in dieser Rolle? Aber an dieser Rolle hängt halt irgendein Gehalt dran, halt im Rhein-Main-Gebiet, zu einem gewissen Alter, also einem Erfahrungsschatz, einer gewissen Größe, einer gewissen Branche. Und da steht halt ein Mediangehalt und das kann man dann halt zahlen. Und da gibt es halt auch in Anführungsstrichen keine Diskussion und dann wissen auch die Bewerber, Bewerberinnen da draußen, wie hier Gehalt festgelegt wird und können im Vorfeld im Endeffekt schon ungefähr recherchieren, okay, wo kommt man ungefähr raus, was hat man hier zu erwarten und sozusagen, es gibt eine gewisse Fairness über alle hinweg, weil einfach jeder nach diesem Modell bezahlt. Jetzt kann man auch in Frage stellen, ob diese Gehaltsdaten fair sind oder nicht. Das sind dann alles so Fässer, die man aufmachen kann und auch dann sicherlich sehr groß diskutieren kann darüber und sehr philosophisch auch werden kann in der Tiefe, wenn man da auch gemeinsam drüber diskutiert. Aber ich glaube, du hast das schon richtig gesagt. Wir haben, ich glaube, du hast gefühlt 200 Fragen oder so erwähnt, die man sich als Organisation stellen soll. Wahrscheinlich gibt es noch 200 weitere, die man sich stellen kann. Wie man an das Thema Gehalt herangehen kann, also wie man das Thema New Pay in der Organisation auch gemeinsam steuern kann, aber auch vor allem immer auf die Faktoren, egal ob das jetzt innere Faktoren, äußere Faktoren sind, anpassen kann und dann entsprechend auch darauf reagiert, weil wer sagt denn, dass ein Gehaltsmodell sich nicht auch jedes Jahr verändern kann in irgendeiner Form? Vielleicht ist es nicht grundlegend, jedes Mal auf links gedreht. Ja, vielleicht gibt es einzelne Aspekte in diesem Zyklus, die man vielleicht verändert, weil sich der Markt verändert hat, weil eine Pandemie aufgekommen ist. Da muss ich einfach Dinge anders machen. Da sind die Leute im Homeoffice, da zählen andere Themen vielleicht plötzlich. Oder ich werde international, dann zählen auch ganz andere Faktoren plötzlich mit rein. Und ja, ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel. Ich glaube, ihr da draußen habt auf jeden Fall schon mal so einen gewissen Rahmen mitbekommen, wie komplex dieses Thema auch sein kann und dass man es nicht eben mal in 5 Minuten löst oder man das vor allem auch nicht einer Person geben kann, die das dann löst, weil die eine Person alleine wird das sicherlich nicht ausreichend gut hinbekommen für die komplette Organisation. Wie Sarah schon gesagt hat, gemeinsam muss es gelöst werden. Das muss nicht jeder und jede in der Organisation sein, aber zumindest eine Teilmenge, die auch diesen Auftrag dahinter hat, das klären zu dürfen und auch im Zweifel entscheiden zu dürfen, weil irgendwer muss am Ende ja auch mal eine Entscheidung treffen, wie man es dann wirklich zumindest temporär dann auch einmal umsetzt. Sarah, vielleicht nochmal so zum Abschluss für unsere ZuhörerInnen da draußen. Was würdest du nochmal so mitgeben, wenn man das Thema, ist New Pay nur etwas für die moderne Arbeitswelt? Diese Fragestellung von unserem Titel hier nochmal aufgreifen. Was würdest du darauf nochmal in 60 Sekunden zusammengefasst
60
antworten?
60 Sekunden, das ist jetzt natürlich ganz gemein. Also wer Lust hat, sich da mit dieser Frage ein bisschen länger zu beschäftigen, wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren ja auch mal wissenschaftlich darüber geforscht. Es gibt bei new-pay.org ein New Pay Report genau zu dieser Fragestellung. Und da haben wir geguckt, New Pay nur für Organisationen neuerer Art oder auch für klassische. Ergebnisse sind natürlich, New Pay ist was für alle, vielleicht kann ich das vorwegnehmen. Und ich glaube, wir sehen das auch weiter, weil natürlich zentral sind die Aspekte Transparenz, Fairness, auch Veränderungsbereitschaft, Wir-Denken, Gemeinschaftsgefühl etc. Und warum sollte das nicht auch im klassischen Kontext funktionieren? Und wir sehen das mit, wie gesagt, dem Thema Equal Pay, dem Thema EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Viele dieser Aspekte werden da genau weitergelebt und weitergeführt in der Umsetzung davon. Wir sehen das in einem anderen Verhalten in der Zukunft von BewerberInnen, die nach Gehältern vielleicht suchen und nicht mehr nur nach Jobtiteln, weil wir Auskunftspflichten haben. Also das Thema Gehalt wird nicht wegreduziert, es wird einfach noch präsenter. Und deswegen müssen sich auch klassische Organisationen viel stärker mit ihren eigenen Systemen beschäftigen. Und hier gilt das, was für neue Organisationen gilt. Und du hast es wunderbar zusammengefasst. Nicht nur durch eine Person erledigen lassen, die Stimmen der Organisation mit einfangen. Eine Teilmenge ist fein, eine diverse Projektgruppe ist super. Und sich auch Zeit nehmen und über den Tellerrand schauen. Also dafür braucht man keine Zertifizierung als New Work Organisation. Das können alle Organisationen machen, egal welche Branche, Standort oder Größenklasse.
Wenn ihr da draußen noch mehr darüber erfahren wollt, wir werden die Links und die Informationen, die Sarah genannt hat, auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken und natürlich auch die Kontaktdaten von der Sarah. Also wenn ihr da draußen gerade merkt, oh, die hat ganz schön viele Fragen gestellt, die wir uns hier intern auch schon gestellt haben oder, ups, die sollten wir uns mal ganz dringend stellen, diese Fragen, dann könnt ihr auf die Sarah einfach mal zugehen und dann kann die euch dabei ein bisschen helfen. Also wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes dazu. Ansonsten, Sarah, vielen herzlichen Dank für die vielen Insights, für die vielen Themen und Stories, die du mitgebracht hast. Falls ihr da draußen ähnliche Fragen habt oder euch mit diesem Thema schon beschäftigt habt und sehr gerne Feedback abgeben wollt dazu, dann schreibt mir doch einfach mal an modernwork@seibert.group. Auch diesen Link oder beziehungsweise die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes unten. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr Feedback dazu teilt. Ich werde das auch mit der Sarah teilen. Wir können bestimmt auch mal telefonieren, falls da einzelne Fragen zu aufkommen. Und wenn ihr selber mal an dem Podcast teilnehmen wollt, dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne über die Adresse. Aber erstmal, Sarah, recht herzlichen Dank. Und die letzten Worte gehören dir.
Herr Florian, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Ich bin natürlich mal wieder ins Reden und ins Plaudern gekommen. Natürlich mein Angebot auch an alle ZuhörerInnen. Meldet euch, stellt eure Fragen, geht kritisch damit um. Ne? Also ihr seid herzlich eingeladen, in den Austausch zu gehen. Und Florian, lasst uns einfach weiter zum Thema New Work und New Pay Gedanken austauschen und alle dazu einladen. Vielen Dank.
Definitiv. Tschüss.
Tschüss.